Stellt euch das mal vor. Die Menschen in Baden-Württemberg haben mehr gesunde Lebensjahre durch eine bessere Versorgung, eine moderne Pflege, attraktivere Gesundheitsberufe, weniger Bürokratie, digitale Unterstützung und eine stärkere Prävention. Das klingt gut. Ja, leider sind das noch Zukunftswünsche. An wen? An die Politik. Denn im Moment werden diese wichtigen Punkte nicht erfüllt. Deutschland liegt bei der Lebenserwartung im internationalen Vergleich unter dem EU-Durchschnitt. Und das ist jetzt kein Zeichen eines schwachen Gesundheitssystems insgesamt, sondern eher ein Hinweis auf die ineffiziente Nutzung der hohen Ausgaben. Dazu gibt es Defizite in der Prävention und starke soziale Ungleichheiten. Das System ist teuer und nicht optimal ausgerichtet auf langfristige Gesundheit. Mit Blick auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg, was sollte die Politik hier tun? Was müssen künftige politische Lenkerinnen und Lenker neu denken und umsetzen, damit sich was ändert? Das schauen wir uns in den kommenden 3 Folgen von Agenda Gesundheit mal genauer an.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.
Vor Bundes- oder Landtagswahlen gibt es ja immer viele Umfragen, ne? Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahl wäre? Kennen wir. Wer auch immer künftig die Verantwortung für Baden-Württemberg übernimmt, muss was verändern. Unser Gesundheitsland muss besser werden. Und das macht auch eine Umfrage der AOK Baden-Württemberg deutlich.
Die Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg bewertet die Gesundheitsversorgung weitestgehend positiv. Doch zwischen den Regionen gibt es große Unterschiede. In städtischen Regionen sind die Menschen häufiger überdurchschnittlich zufrieden. Auch einige ländliche Landkreise bewerten ihre Versorgung durchaus gut. Allerdings, manche Landkreise liegen bei der Zufriedenheit deutlich darunter. Zum Beispiel der Main-Tauber-Kreis. Oberste Priorität hat für die Bevölkerung die Basisversorgung. Wichtig sind hier vor allem eine verlässliche haus- und fachärztliche Versorgung und gut erreichbare Krankenhäuser. Bei der Prävention zählen vor allem Früherkennung, Gesundheitsbildung in Schulen sowie Präventionskurse. Das größte Sorgenfeld bleibt die Pflege mit fehlenden Plätzen, hohen Kosten und einer großen Belastung für pflegende Angehörige. Sehr deutlich sind diese Zahlen. 94% sagen, pflegende Angehörige sind stark belastet. Über 60% sehen zu wenig stationäre Pflegeplätze. 74% empfinden die Wartezeiten auf einen Platz als zu lang.
Diese Zahlen zeigen klar, die Erwartungen an die Politik für die nächste Legislaturperiode sind hoch. Und sie markieren die 3 großen Baustellen der kommenden Jahre. Sektoren verbinden, Pflege modernisieren und Prävention stärken. Und genau das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir starten mit der sektorenunabhängigen Versorgung. Sektoren, die nebeneinander statt miteinander arbeiten. Das führt zu Brüchen im Alltag vieler Menschen. Doppelte Untersuchungen, lange Wege, Wartezeiten und fehlende Abstimmung. Gerade im ländlichen Raum werden diese Lücken oft sichtbar. Wie also gelingt Versorgung, die sich an den Menschen orientiert und nicht an den Zuständigkeiten? Darüber spreche ich mit Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg.
Wir haben im deutschen Gesundheitswesen aufgrund der starren Sektortrennung ganz viele Probleme in der Versorgung. Wir haben schlechte Versorgungsübergänge aus der ambulanten Versorgung in stationäre Versorgungsstrukturen und auch wieder zurück. Wir haben unter den Sektoren sehr große Versorgungsniveaus Unterschiede. Also auch im Sinne des Anspruchs der Leistungserbringer selbst, was bringe ich denn ein, und extrem unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Aufwand, der betrieben wird. Und dann merkt man auch schon in der Wahrnehmung der Menschen, der Patientinnen und Patienten, ist es auch nicht so ganz klar, wo bin ich denn jetzt wirklich sicher aufgehoben? Wir haben dadurch, so könnte man es vielleicht formulieren, gerade in der ambulanten Umgebung ein sehr niedriges Einstiegslevel. Und in der stationären Versorgung ein sehr hohes Einstiegslevel. Aber wir haben nichts dazwischen. Und vor dem Hintergrund muss man sich die Frage stellen, was kann man denn dazwischen gestalten? Und nicht jetzt im Sinne eines neuen Sektors, sondern eigentlich in der Logik, lasst uns doch mal die alten Sektoren schlicht und einfach auflösen und bringt sie zusammen in ein durchgängiges Versorgungskonzept. Zweiter Punkt an der Stelle ist, wir haben eine Planung im Angebot, also wie viele Ärztinnen, Ärzte brauchen wir in dem jeweiligen Fachgebiet, wie viele Krankenhäuser brauchen wir. Und das folgt ganz unterschiedlichen Regelungen. Und auch da sehe ich einen zwingenden Bedarf, dass wir bei der Angebotsplanung uns lösen von diesen Sektoren und dorthin kommen, dass man stärker in den Logiken von Versorgungspfaden denkt, die sich von den Sektorgrenzen lösen. Dann kommt natürlich noch ein weiterer Punkt dazu, dass wir stärker pflegerische Angebote in der Kombination mit zum Beispiel medizinisch-ärztlicher Versorgung, dass wir das zusammenbringen müssen in räumlichen Einheiten bei den Menschen vor Ort. Und das ist der letzte Punkt, ist vielleicht auch nochmal wichtig. Hochspezialisierte stationäre Strukturen können wir uns nicht mehr leisten in jeder kleinen Stadt. Das heißt, wir gehen dort immer mehr dazu, dass solche Einheiten zentraler geplant werden. Damit fehlt aber gewissermaßen dann ein niederschwelliges Angebot. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das hinbekommen.
Und wo sehen Sie denn aktuell die größten Hürden in Baden-Württemberg?
Tatsächlich haben wir natürlich neben dem Thema, wie ist es institutionell aufgesetzt, natürlich auch das Problem, dass die Vernetzung zwischen den einzelnen Bereichen noch gar nicht funktioniert. Auch da brauchen wir neue Möglichkeiten. Wir brauchen mehr Digitalisierung. Wir brauchen ein grundlegendes Verständnis, dass wir transparente Gesundheitsdaten für jeden Akteur im Gesundheitswesen haben. Das kann auch in Sektorgrenzen stattfinden, aber wenn es sektorunabhängig stattfindet, ist vielleicht auch die Erwartungen, auch die Mitwirkung der Beteiligten größer, dass wir tatsächlich zu funktionierenden digitalen Lösungen kommen. Die EPA ist keine abschließende Lösung, weil sie zum Beispiel nicht abbildet den überwiegenden Teil dessen, was in der Primärversorgung stattfindet. Da müssen wir auch noch ein paar Takte drüber reden.
Wenn wir jetzt über Primärversorgung sprechen, wo beginnt die für Sie denn und was müsste sich verändern, damit die in Zukunft besser funktioniert?
Primärversorgung fängt für mich bereits zu Hause an, durch das Vermitteln von Sicherheit bei den Menschen in ihrer jeweiligen gesundheitlichen Situation, ihrer eigenen oder der von Angehörigen. Wie gehe ich mit einem Befinden, irgendeinem Schmerz, einem Unwohlfühlen, wie gehe ich damit um? Und da finde ich es wichtig, dass zum Beispiel eine Verbindung hergestellt wird zu Primärversorgungsstrukturen, durch zum Beispiel digitale Verknüpfung, ein Einschätzungsprozess. Wie ist eigentlich jetzt der akute Versorgungsbedarf? Im Zweifelsfall noch unterstützt durch medizinisches Fachpersonal, das nicht ärztlich qualifiziert ist, indem es einfach auch im Gespräch Sicherheit geben kann. Und dort braucht man dann ein breiteres Spektrum als heute. Also nicht in einer Ein-Personen-Institution mit diversen Fachangestellten, sondern eben stärker auf einem höheren Qualifikationsniveau, was das nichtärztliche Personal anbelangt, damit dort auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr machen können, sei es aus der Pflege, sei es eben aus dem sonstigen medizinischen Fachpersonal.
Wie sektorenunabhängige Versorgung aussehen kann, das zeigt ein Modellprojekt in Baden-Württemberg. Seit 2 Jahren gibt es dort für Patientinnen und Patienten eine Übergangsstelle zwischen ambulant und stationär. Und wie das Ganze funktioniert, das habe ich mir vor Ort mal angeschaut. Heute bin ich hier in Geislingen an der Steige. Die Anreise war auf jeden Fall schon mal wunderschön, total idyllisch gelegen. Wir sind heute da, weil wir uns ein landesweit einzigartiges Modellprojekt anschauen zur sektorenunabhängigen Versorgung. Deswegen sind wir heute auch hier im Gesundheitszentrum Helfenstein in Geislingen und machen uns mal auf den Weg hinein ins Gebäude, denn wir schauen uns heute die KAV an. Das steht für kurzstationäre allgemeinmedizinische Versorgung und genau die finden wir hier im Gesundheitszentrum. Und da sehe ich auch schon meinen Gesprächspartner, Dr. Ingo Hüttner erwartet mich, medizinischer Geschäftsführer der Alb-Filz-Kliniken. Hallo, Herr Hüttner.
Herzlich willkommen in Geislingen im Gesundheitszentrum. Grüße Sie.
Ja, freut mich. Also wir haben den Weg hier auf jeden Fall schon mal gut gefunden, sind aber ja heute nicht als Patienten hier. Erklären Sie doch mal kurz, wo wir uns heute hier treffen.
Wir befinden uns jetzt am Eingangsbereich zu unserer Praxis. Das sind Räume der ehemaligen Notaufnahme. Mhm. Hier ist jetzt der Wartebereich vor einer hausärztlichen Praxis. Und mit dem Personal dieser hausärztlichen Praxis versorgen wir auch Patienten, die in der KAV, in der kurzstationären allgemeinmedizinischen Versorgung, betreut werden.
Mhm. Können Sie uns da nochmal einen Einblick oder einen Überblick über das Konzept hinter der KAV geben?
Mhm. Wir haben in Deutschland sehr starre Trennung zwischen ambulantem Bereich, in Arztpraxen, in Pflegeheimen oder Ähnlichem und der stationären Versorgung in Kliniken oder in Reha-Kliniken. Die Schnittstelle ist üblicherweise der Hausarzt, mhm, der Patienten in eine Klinik zuweist. Und wir haben jetzt hier ein Modellprojekt entwickelt, was eine Versorgung genau zwischen Hausarztpraxis und Klinikum ermöglicht, indem dort Patienten wenige Tage, 2 Tage betreut werden können, quasi in einem Bett liegend, dort Infusionen bekommen können, Medikamente bekommen können, die sie sonst nur in einem Klinikum bekämen, dafür jetzt aber nicht in ein großes Klinikum müssen, sondern in dieser kleinen, schnuckligen Einheit bleiben können.
Also könnte man fast sagen, das holt genau die Leute ab, die sagen, irgendwas habe ich, ich merke, ich brauche eine ärztliche Behandlung, aber fürs Krankenhaus, also so schlimm ist es ja doch nicht.
Exakt, das sind genau Patienten, die die Hausärzte auch kennen. Also zum Beispiel mit einer Herzinsuffizienz, von denen ich genau weiß, dass die Herzinsuffizienz daran liegt, dass der Herzmuskel erlahmt ist und ich dort nicht wieder die große Diagnostikspirale drehen muss, sondern weiß, ich brauche 2 Tage lang bestimmte Medikamente und dann bin ich über den Berg und komme wieder zurück in meine häusliche Versorgung.
Ah, okay.
Oder Patienten, die eine Lungenentzündung haben. Wo ich keine große Betreuung in einem Klinikum brauche, keine große Diagnostik, auf der anderen Seite aber Antibiotika über die Vene brauche, über als Infusion bekommen muss und nicht als Tabletten schlucken kann. Und dann bin ich hier genau richtig.
Es ist jetzt aber nicht so, dass ich das als Patient selbst entscheide, sondern der Weg geht trotzdem über den Hausarzt, richtig?
Es gibt die 2 Möglichkeiten. Entweder es sind Ärzte im niedergelassenen Bereich, die uns diese Patienten zuweisen. Oder bei uns, unser in der Hausarztpraxis tätige Kollege, der Hausarzt, sagt, alles klar, Sie brauche ich jetzt, um eine gewisse Infusionstherapie oder Ähnliches durchzuführen. Bleiben Sie bei mir in der KAV. Wichtig ist allerdings, es geht im Moment nur für AOK-Versicherte, weil es ein Modellprojekt ist.
Und Ihre Patientinnen und Patienten sind dann also hauptsächlich hier aus der Region oder kommen die auch von weiter her?
Nein, das sind ausschließlich Patienten aus dem oberen Vilstal, quasi 90% aus der Region Geislingen selbst.
Und das bedeutet, dass auch bei allen niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten das ein fester Bestandteil des Versorgungskonzepts ist?
Das hätten wir gerne noch ein bisschen ausgeprägt. Wir haben mit niedergelassenen Kollegen, mit der Kreisärzteschaft gemeinsam dieses Modellprojekt mit der AOK entwickelt. Das Konzept ist also aus den Jahren 22, 23 entstanden. Jetzt ist es aber so, dass wir etwa 300 Patienten dort behandelt haben. Und eigentlich wünschten wir uns dort viel mehr Patienten, weil wir anhand dieser Patientenverläufe lernen. Der Gesetzgeber arbeitet gerade an genau einer solchen Versorgungsform. Und wir sehen, dass die Patienten mit der Versorgung an sich überaus zufrieden sind, aber am Ende sind es viel zu wenige Hausärzte, die dieses Modell aktiv mitnutzen.
Wir stehen jetzt hier immer noch im Eingangsbereich, dann gucken wir uns das doch mal an, auch aus der Patientenperspektive vielleicht. Also Sie nehmen mich jetzt mal mit, wie ich als Patientin hier ankommen würde.
Genau, ich nehme Sie mit in ein Untersuchungszimmer. Kommen Sie mit.
Gerne. Sprechzimmer 2, die Tür geht auf, und ich sehe hier einen Schreibtisch mit einem Computer, einem Rezeptdrucker und einer Behandlungsliege und auch einigen Kabeln.
Ja, wir befinden uns hier in einem Raum, den wir jetzt für ärztliche Sprechstunden nutzen. Das ist aber früher ein Behandlungszimmer für die Notaufnahme gewesen. In einem solchen Zimmer, Sie sehen hier Monitoringanlagen, konnten wir früher Patienten mit akuten Notfällen behandeln, überwachen. Sie sehen auch eine Untersuchungsleuchte, sodass man hier wirklich Patienten in der Notaufnahme früher behandelt hat.
Und der Erstkontakt im Rahmen der KAV, der erfolgt dann auch in so einem Sprechzimmer hier, wobei ja da die Diagnose oder der Grund des Besuchs meist schon feststeht.
Genau, also dann haben wir meistens schon die Informationen, die entweder der Patient vorne gegeben hat, akuter Husten, Verdacht Lungenentzündung, oder der Patient kommt mit dem Rettungsdienst, zum Beispiel aus dem Pflegeheim, und wird uns dann schon mit Verdacht auf eine Lungenentzündung, mit Verdacht auf dekompensierte Herzinsuffizienz oder Ähnliches zugewiesen, genau.
Und wie sieht das Team hier aus? Wie sind Sie personell aufgestellt hier?
Das ist das Schöne an diesem Konzept. Wir haben ganz viele Pflegekräfte aus der alten Notaufnahme übernehmen können. Das sind also keine MFAs, die bisher nur in Arztpraxen gearbeitet haben, sondern 3-jährig examinierte Pflegekräfte, die auch in der Nacht Patienten betreuen können, die hier versorgt werden. Darüber hinaus haben wir im Moment einen Arzt hier, der als Niedergelassener im Rahmen unseres medizinischen Versorgungszentrums arbeitet. Und der Clou an diesem Modellprojekt ist, dass wir telemedizinisch verknüpft sind mit dem Klinikum in Göppingen, sodass wir also in der Nacht beispielsweise per Video und Audio mit der Notaufnahme in Göppingen verbunden werden können. Wir fahren dann also einen Monitorwagen ans Patientenbett und der Patient kann sich mit den diensthabenden Ärzten des Klinikums unten unterhalten, als würde der Arzt selber neben dem Bett stehen.
Okay, also auch die Vorteile des Klinikums Göppingen, aber trotzdem sind wir hier in Geislingen. Warum dieser Standort?
Ursprünglich war das ein 350-Betten-Haus, mal ein richtiges Krankenhaus. 100 Jahre Geschichte dieses Hauses sind nach wie vor lebendig. Viele Gebäudeteile sind 100 Jahre alt. Der Träger hat sich aber tatsächlich entschieden, zum Jahr 2024 die stationäre Versorgung einzustellen. Wir haben auf ein Ein-Standort-Konzept im Landkreis abgestellt, haben in Göppingen einen kompletten Klinikneubau. Und am Ende des Tages ist das hier eine Versorgungsform, mit der wir eine annähernd stationäre Versorgung eines Klinikums an einem Standort ausprobieren, wo vorher ein volles Krankenhaus war.
So, und da sehe ich auch schon jemand vom Pflegeteam. Hallo.
Mein Name ist Karl Sabo, ich bin von der Pflege, ich bin der Teamkoordinator hier in der KAV.
Wie ist denn die Arbeit hier aus Ihrer Sicht, jetzt erstmal aus der Sicht der Pflegenden?
Also das ist für uns auch was ganz Neues. Wir haben hier die Möglichkeit, mehr Zeit für den Patienten aufzubringen. Der Stressfaktor ist bei weitem geringer als im Klinikbetrieb und das merken auch die Patienten und profitieren davon.
Haben wir schon genau die Brücke geschlagen, die ich gerade machen wollte. Ja. Aus Patientensicht, wie ist da so das Feedback, das Sie bekommen?
Also wir haben ausschließlich gute Rückmeldungen. Wir lassen uns das auch schriftlich geben, dass wir auch eine Rückmeldung haben, die wir auch auswerten können. Und die Patienten sind sehr zufrieden. Wir merken es auch von unserer Arbeit. Es ist einfach ein anderes Arbeiten. Ein positiveres Arbeiten.
Dieses Modellprojekt ist Anfang 2024 gestartet, also jetzt seit gut 2 Jahren in Betrieb. Wie ist denn Ihr Fazit bisher?
Das Fazit ist überaus positiv. Wir haben eine überragende Patientenzufriedenheit. Das kann man sich auch gut vorstellen, wenn in der Nacht 1 oder 2 Patienten hier bei uns in der KAV liegen und eine eigene Pflegekraft haben. Ist der Personalschlüssel natürlich überragend. Die Patienten werden, entschuldigen Sie die Umgangssprache, betüttelt, indem sie hier wirklich engstens betreut werden und sind wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Auch unsere Hausärzte, die mit uns eng zusammenarbeiten, sind von der Versorgungsform total überzeugt, weil sie ihre Patienten binnen kürzester Zeit wieder zurückbekommen und es eben kein großer Klinikbetrieb ist, in dem die Patienten dann auch mal schnell untergehen, sondern tatsächlicherweise hier super personenzentriert betreut werden.
Das klingt alles ganz fantastisch, aber vermutlich gibt es doch hier wie überall auch Herausforderungen.
Aktuell fehlt uns die gesetzliche Grundlage für eine solche Versorgungsform. Der Gesetzgeber auf Bundesebene arbeitet an der sektorenübergreifenden Versorgung. Und was wir halt hier haben, ist ein Modellprojekt mit der AOK gemeinsam. Und ein Pferdefuß ist, dass es nur für AOK-Versicherte geeignet ist im Moment. Das heißt, in den Arztpraxen oder vom Rettungsdienst muss geguckt werden, ist das jetzt ein warmer Patient, ist das ein Patient der BKK-WMF, dann ist diese Versorgungsform leider nicht geeignet. Dann muss er zu uns ins Klinikum. Aber ein AOK-Patient, das passt das sehr gut. Das Zweite, was wir hier natürlich ausprobieren, ist die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kollegen. Manche Niedergelassene sagen, naja, bevor ich jetzt hier in ein solches Modellprojekt einweise, probiere ich es lieber selbst oder schicke ihn dann doch gleich in eine richtige Klinik, dann weiß ich, was passiert. Das heißt, wir haben nach wie vor den Bedarf an Wissensvermittlung, was wir hier eigentlich machen. Und das Beste dafür ist die Mundpropaganda der eigenen Patienten, die im Umfeld berichten, es war top.
Was müsste denn passieren oder was müssten Politik und auch die Kassen tun, damit solche Modelle wie dieses hier flächendeckend möglich werden?
Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage. Wie muss ein solches Modellprojekt der sektorenübergreifenden Versorgung organisiert werden? Wie stelle ich die 24 Stunden Arztbesetzung sicher? Welche Qualifikationen braucht ein Arzt, der hier Dienst tun darf? Welche Qualifikationen brauchen die Pflegekräfte? Und ganz wichtig ist auch das Thema Delegierbarkeit. Also welche Tätigkeiten darf eine Pflegekraft hier vor Ort alleine durchführen, ohne dass ein Arzt sie ansetzt. Und dafür braucht es einen klaren gesetzlichen Rahmen und für uns Krankenhausträger auf der anderen Seite eine klare Refinanzierung. Anders als in Kliniken dürfte für solche sektorenübergreifende Versorgungsmodelle die Belegung zum Beispiel sehr schwankend sein. Mal habe ich 10 Patienten drin, mal aber auch nur 3. Und dafür braucht es eine auskömmliche Finanzierung, damit eben sichergestellt ist, dass das Personal, welches dann 24/7 hier Dienst tut, auch ausreichend finanziert ist.
Wir sind jetzt hier immer noch im Sprechzimmer. Wo wären denn die Räume, in denen die Patientinnen und Patienten dann überwacht werden oder auch eben über Nacht bleiben würden? Können wir uns die auch mal anschauen?
Natürlich, ich nehme sie gerne mit. Wir öffnen die Tür. Sesam, öffne dich.
Zutritt nur nach Aufforderung steht hier. Erst nach Anmeldung am Schalter.
Eine automatische Türöffnung. Wir gehen jetzt in die Räume, in denen unsere Patienten der KAV versorgt werden. Sie sehen jetzt hier auf der rechten Seite ein Patientenzimmer. Sie sehen hier ein Bett vorbereitet, auch hier mit Sauerstoffversorgung, mit der Möglichkeit der Überwachung. Und Sie sehen hier auch schon einen Fernseher mit drin. Also da sind die Patienten wirklich auch bestens betreut, haben ein bisschen Unterhaltung hier in Geislingen. Und das zeigt schon mal, wir haben hier keine schwerstkranken Patienten, die sonst ein Klinikum brauchen, sondern eben genau an der Schnittstelle zwischen Ambulant und Klinikum betreuen wir hier unsere Patienten.
Und es ist ein Einzelzimmer. Sind das alles Einzelzimmer hier?
Das sind Zimmer mit Blick nach draußen, mit Fenster in den Park, und die werden überwiegend als Einzelzimmer genutzt, tatsächlicherweise. Wir hätten auch die Möglichkeit, in den anderen Zimmer, wo ich sie gleich mitnehme, 2 Patienten unterzubringen, in einem anderen Zimmer sogar 4 Patienten, aber eigentlich nutzen wir die immer nur als Einzelzimmer und können so Patienten auch mal beispielsweise isolieren, wenn eine Durchfallerkrankung oder Ähnliches im Fokus steht. Mhm.
Und wenn wir jetzt mal weiter in die Zukunft blicken, also ganz langfristig, perspektivisch in 10 Jahren, wie sehen Sie das Konzept der KAV oder was wäre da so Ihre Idealvorstellung?
Ja, in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich in vielen Ecken Baden-Württembergs noch weniger Hausärzte haben. Mhm. Und wir werden auf der anderen Seite mit Sicherheit nicht mehr Geld im System haben als heute. Und von daher glaube ich, ist es eine sehr, sehr effektive Form der Versorgung von Patienten, wenn wir die Kliniken mit leichter erkrankten Patienten verschonen und in einer solchen Übergangsstelle zwischen ambulant und stationär Patienten gut versorgen können, regional, sodass die Patienten auch gar keine weiten Wege für leichte Erkrankungen auf sich nehmen müssen. Was wir uns, glaube ich, erhoffen, die AOK und auch wir als Kooperationspartner, ist ein klarer gesetzlicher Rahmen. Und das wäre der Wunsch nach Berlin, tatsächlich für diese SÜV einen klaren Rahmen für die Akteure vor Ort zu gestalten, damit wir zukunftssicher in eine solche Versorgungsform investieren können.
Dann wünsche ich dabei ganz viel Erfolg.
Das Modellprojekt in Geislingen zeigt, Versorgung kann anders gedacht werden und sie kann funktionieren. Aber damit solche Ideen nicht die Ausnahme bleiben, braucht's Bewegung im System. Weg von starren Sektorengrenzen hin zu mehr Zusammenarbeit, mehr Digitalisierung und mehr Kompetenzen für qualifiziertes, nichtärztliches Personal, zum Beispiel in der Pflege. Und damit sind wir auch schon beim aktuell größten Sorgenkind, der Pflege. Überlastete Angehörige, zu wenig Plätze, zu viel Druck. Ich war in Bad Säckingen im Landkreis Waldshut und habe mir dort ein weiteres, sehr innovatives Modellprojekt angeschaut. Die Ist-Zeitpflege. Das ist ein Ansatz, der dafür sorgt, dass wieder mehr Zeit ist für die Menschen, die Unterstützung brauchen. Die Folge findet ihr schon jetzt online, überall, wo es Podcasts gibt.
Agenda Gesundheit.
Der Podcast zur Gesundheitspolitik.